Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Ulrich Wickert ist mein Gast heute. Mr. Tagesthemen. Viele Jahre der Anchorman der Tagesthemen. Und ich musste schmunzeln, als ich gestern Abend die Zeit in die Hand nahm. Aktuelle Ausgabe. Da ist nämlich ein Gastbeitrag des früheren Chefredakteurs des Bayerischen Rundfunks, Sigmund Gottlieb. Warum gibt es einen wie mich nicht mehr, ist das überschrieben. Und da schreibt er, als Fernsehchefredakteur des Bayerischen Rundfunks galt ich als der Schwarze aus dem Süden. Wo sind die Konservativen im öffentlichen Rundfunk heute? Und Sie kommen auch drin vor, Ulrich Wickert.
Ich habe es noch nicht gelesen.
Ja, soll ich mal zitieren?
Tun Sie.
Ja. Also, da schreibt Sigmund Gottlieb, im Laufe vieler Jahre hat Ulrich Wickert, alles andere als ein Schwarzer, Dutzende meiner Tagesthemenkommentare anmoderiert oder besser gesagt anmoderieren müssen. Das Ritual war stets das gleiche und konnte von Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern mit Amüsement zur Kenntnis genommen werden. Ein Kommentar von Sigmund Gottlieb vom Bayerischen Rundfunk. Dieser eine Satz wurde quasi zum Gegenkommentar aus Hamburg in Mimik, Gestik und Sprache. Ein Blick voller Traurigkeit gerichtet in die Unendlichkeit. Eine Stimme leise an der Grenze zur Sprachlosigkeit. Zitat Ende. Ulrich Wickert, war es denn so?
Ich glaube nicht ganz so. Wir haben uns eigentlich gut verstanden.
Schreibt also, er auch in dem Text. Ja.
Aber er hat recht. Ich bedauere es eigentlich, dass diese Bandbreite, die es auch früher mal gab, wissen Sie, das gab Panorama mit Merseburger, das war ganz links, und es gab Report München mit Mühlfenzel oder Klaus Stephan, das, an den werden sich viele gar nicht mehr erinnern. Aber das war ganz konservativ. Es gab später im ZDF ja auch mit Kienzle und Hauser so das Rechts-Links. Und das finde ich ganz wichtig, dass die Argumentation mit vorkommt. Und es gibt, so wie Gottlieb oder Heinz-Klaus Mertes, sehen Sie, da kommt wieder was, Heinz-Klaus Mertes, ich habe den immer falsch angesetzt. Das waren Leute, die haben eben konservativ, aber nicht reaktionär kommentiert. Und das fehlt.
Mhm. Warum fehlt das denn? Also was ist passiert? Gehen solche Leute nicht mehr zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Sind die da nicht mehr willkommen?
Naja, das ist, die sind absolut.
Gibt es die nicht mehr? Das wäre auch noch eine Frage. Gibt es diese Position vielleicht in dieser Form so auch nicht mehr?
Na, die Position gibt es noch, aber ich glaube, es gibt grundsätzlich ein Problem bei den Öffentlich-Rechtlichen. Es werden keine Charaktere mehr herangezogen. Ein Charakter muss, dem muss man viel Freiheit lassen, dem viel muss man Mut geben. Und das, wissen Sie, früher gab es Leute wie Wocker oder Karl-Heinz Wocker. Der war der Korrespondent in London, solange er lebte. Gut, da haben wir jetzt auch eine Figur mit Annette Dittert. Aber es ist selten, dass in Öffentlich-Rechtlichen noch richtige Charaktere herangezogen werden. Die muss man ja auch in den dritten Programmen mal machen lassen.
Okay, also zu wenig Mut. Ist es das? Wir haben ja jetzt in dieser Debatte verschiedene Stimmen, die sich zu Wort gemeldet haben, unter anderem auch ein gewisser Tom Buro, als Privatmann, beruflich ist er WDR-Intendant und auch noch zurzeit ARD-Vorsitzender, der ja in dieser privaten Position ganz viele Fragen gestellt hat, ja, Reformfragen an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Er hat aber nur Fragen gestellt, er hat keine Antworten gegeben. Da macht man sich natürlich einfach, dass man sagt, wir müssten das mal alles diskutieren. Da kann man natürlich fragen, er ist ja schon eine Zeit lang Intendant, warum hat das nicht mal sozusagen umgesetzt? Naja, weil sich auch ihm diese Fragen nicht stellten und er ist diese öffentliche Diskussion ausgelöst durch diese unglücklichen Geschichten beim RBB. Die führen dazu, dass man sagt, jetzt müssen wir mal alles diskutieren. Und das Bedauerliche ist, dass die Intendanten sich Fragen stellen, aber dass da keine Antworten kommen oder dass man mich sagt, wir müssen jetzt wirklich uns mal die Frage stellen, brauchen wir all diese Sender? Ja, sagt der Politiker in Bremen, ich brauche natürlich ein Radio Bremen. Und natürlich ja, sagt das Land Mecklenburg-Vorpommern, wir brauchen natürlich ein wunderbar schönes, großes Landesfunkhaus und so weiter und so fort. Aber das sind meines Erachtens nur kleine Geschichten. Die Finanzdiskussion ist für mich sekundär. Das wirklich Wichtige für mich ist, können wir und wie können wir das öffentlich-rechtliche System inhaltlich stützen? Denn in der Welt sehen wir, es gibt Fox News und Trump. Es gibt in Briten ein System, das zu Johnson geführt hat. Das öffentlich-rechtliche System verhindert, dass wir solche Personen in der Politik bekommen, dass sie entführen. So, jetzt müssen wir aber dafür sorgen, auch inhaltlich. Und inhaltlich, wir haben es gerade auf der einen Seite schon angesprochen, wir müssen vielleicht auch die konservative Seite der mehr Platz geben. Aber für mich ist ein ganz großes Problem das Nachwuchsproblem. Es ist absurd, dass heute freie Mitarbeiter beim ZDF oder auch in anderen Anstalten 100 Tage im Jahr arbeiten können und dafür auch ein relativ schlechtes Honorar bekommen. Und dann dürfen sie nicht mehr. Mhm. Das ist absurd.
Ja, das muss man Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich mal erklären. Der Hintergrund ist eine Sorge, arbeitsrechtliche Sorge, dass Menschen, die zu viel freie Mitarbeit leisten, dann sich irgendwann vor einem Arbeitsgericht einklagen können.
So, und das Absurde ist, ich war freier Mitarbeiter und wurde vom Sender, vom WDR, mir wurde gesagt, wenn Sie sich jetzt nicht einklagen, können wir Sie nicht weiter beschäftigen. Da bin ich zum Gericht gegangen, ich bin zur Gewerkschaft gegangen. Die haben das durchgezogen für mich. Also hat das Gericht festgestellt, ich bin in festen Arbeitsverhältnis. Und daraufhin haben die mir einen Vertrag geschickt. Und dann habe ich gesagt, den Vertrag unterschreibe ich nicht. Mhm. Das Gericht hat doch festgestellt, die Art und Weise, wie ich jetzt arbeite, ist eine Festanstellung. Bitte bezahlt mich weiter als Freier. Das habe ich 2 Jahre gemacht. Ich wurde immer wieder mal zum Personalchef oder zum Programmdirektor. Können Sie das nicht mal unterschreiben? Ich sage, nein, das Gericht hat das ja festgestellt. Erst als ich ins Ausland ging und Auslandskorrespondent wurde, haben die gesagt, das werden Sie, aber nur wenn Sie unterschreiben. Naja, dann habe ich es unterschrieben.
Ja, ich meine, das beschreibe ich. Ich glaube, jedes große System, meine Heimatstadt ist Wolfsburg, da gibt es einen großen Konzern, einen Privatkonzern, wo man sieht, sobald ein System groß wird, etwas größer wird, fangen auch gewisse administrative Absurditäten an. Ja. Das Ärgerliche, glaube ich, für viele Beitragszahlerinnen und Beitragszahler ist natürlich, dass sie sagen, ja, aber es ist unser Geld. Wir können uns immer noch entscheiden bei einem Produkt, bei einem Auto, dass wir es nicht kaufen, wenn es uns zu teuer wird. Da sind wir natürlich in einer besonderen Verantwortung, der Richtig. Wir gerecht werden müssen. Richtig. Und jetzt frage ich mich, wir haben Tom Buro angesprochen, andere, die sich da eher nicht äußern. Ich komme nochmal mit dem Stichwort Mut. Fehlt da gerade Mut, das vernünftig anzupacken, und wenn ja, bei wem? Also wer müsste das machen? Müsste da eigentlich die Politik ran und sagen, okay, wir überlegen uns mal was? Müssten das die Intendantinnen und Intendanten sein?
Also als erstes ist Mut etwas, was man hat und was man nicht plötzlich entdeckt. Und ja, ich bin der Meinung, es müssen die Intendantinnen und Intendanten rein, es müssen aber auch die Politiker rein. Und wenn die Politiker nicht reinkommen, dann müssen die Intendantinnen und Intendanten die Politiker dahin treiben. Das können die nämlich auch übers Programm zum Beispiel. Ja, natürlich werden viele Leute sagen, ach, aber wollen wir das nicht oder sowas. Wir sehen hier jetzt schon die Diskussion. Allein dadurch, dass Tom Buro gesagt hat, brauchen wir 16 Symphonieorchester. Heute ein großer Artikel, schon im Hamburger Abendblatt, wo der Kulturchef schreibt, ja, das ist völlig falsche Fragestellung. Mhm. Da kommt natürlich, ja, man verteidigt die Orchester, aber man muss wirklich fragen, ist es die Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen, sich Orchester zu halten? Nein, das ist mit dem Kulturwollen der Länder so entstanden. Und da muss man aber die Frage stellen, okay, wollen die Länder das vielleicht anders finanzieren? Müssen die das vielleicht dann sagen, ein Landesorchester oder was auch immer?
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man, und das dafür ist diese öffentliche Debatte ja gerade so wichtig und sinnvoll, dass eine Öffentlichkeit, muss man mal gucken, wie man das organisiert, sagt, was wollen wir eigentlich bestellen, was hätten wir gerne für ein Dienstleistungspaket? Und wer setzt das denn um? Da kann man natürlich in der Tat sortieren. Und wo ist auch der Faktor Politik drin? Sie haben das schicke Landesfunkhaus angesprochen.
Ja, oder sehen wir mal das Beispiel. Das Elbphilharmonieorchester wird finanziert vom NDR. Da muss man das nicht die Stadt Hamburg finanzieren? Oder muss es nicht die Elbphilharmonie finanzieren? Es muss doch nicht der NDR finanzieren.
Wenn Sie gestatten, ich würde nochmal zurückspringen zu dieser Frage, die wir anfangs hatten, ne? diesem politischen Ausgewogensein im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil Sie auch andere Länder angesprochen haben. Ich meine, wir haben in den USA einen sehr kleinen öffentlichen Rundfunk, NPR. Wir haben natürlich die große BBC in Großbritannien. Und da ja genau dieses Problem, das wird der BBC ja auch vorgeworfen, wurde ja auch vorgeworfen beispielsweise in der Brexit-Debatte, da zu einseitig gewesen zu sein, eben nicht die ganze Breite der Gesellschaft mit abgebildet zu haben. Nur sagen dann, und bleiben wir mal beim Beispiel Brexit, sie haben halt das getan, was Journalistinnen und Journalisten tun müssen. Sie haben nach bester Faktenlage berichtet und geschaut, was sind die Argumente, was spricht für das eine wie auch für das andere und sind zu Ergebnissen gekommen. Sie ahnen, was ich damit sagen will. Also es gibt ja diesen Vorwurf der False Balance, also dieser falschen Balance, weil man sagt, es gibt zwar irgendwo eine Meinung, die müssen wir abbilden, unabhängig davon, wie faktenbasiert das eigentlich ist.
Also es gibt ja die Diskussion auch in Deutschland, dass man sagt, es gibt da nicht genug rechts, links oder die Extreme kommen nicht vor. Diese Diskussion finde ich abenteuerlich, weil ich erinnere mich, dass ich letztens Frau Wagenknecht wieder irgendwo gesehen habe, dass ich den AfD-Vorsitzenden wieder irgendwo gesehen habe im Fernsehen. Also die kommen, die beiden deutschen Extreme, die kommen ständig in den Talkshows vor. Also da kann man nicht sagen, nein, die sind nicht da. Es ist richtig, dass man sagen könnte, es muss auch mal in den Kommentaren, zum Beispiel bei den Tagesthemen vorkommen. Es könnte vielleicht mal eine Sendung geben, aber die müssen nicht so extrem sein wie AfD oder wie die Linke, sondern es gibt ja dazwischen auch noch eine gewisse konservative Politik oder gesellschaftliche Meinung. Also insofern.
Aber ich glaube da, dass da beispielsweise viele junge Menschen, die vielleicht eher liberal-konservativ ticken, sich auch gegen den Beruf der Journalisten entschieden haben. Kann das sein? Also auch gerade so in dieser Phase, als eben Journalismus auch tendenziell die Entscheidung für ein nicht so wohlhabendes Leben war, sei es jetzt im privaten Medienbereich, also bei Zeitungen, Zeitschrift, aber auch im Öffentlich-Rechtlichen ist ja klar, wenn man da so vergleicht, Investmentbanker oder sagen wir mal Rundfunkredakteur, da ist schon klar, wann man sich eher den Swimmingpool leisten kann.
Ich kann es nicht beurteilen. Kann ich wirklich nicht beurteilen. Also es ist ja auch eine Frage, glaube ich, der Sender, wen zieht man rein? Das ist ja auch das Wichtige dabei. Es gab der Zeiten, wo die Parteipolitik und besonders stark die CDU und die CSU dafür gesorgt haben, dass sozusagen ihre Parteileute mehr ins Programm kamen. Ich erinnere mich, aber das ist jetzt sicherlich 15 Jahre her, dass ein junger, sehr erfolgreicher Journalist in Stuttgart mich fragte, mir hat jetzt einer gesagt, also pass auf, du kannst jetzt diese Festanstellung haben, wenn du in die CDU eintrittst. Was soll ich machen? Also ich sagte, nicht in die Partei eintreten, sondern arbeiten, dann wirst du Karriere machen. Und der hat dann gearbeitet und hat dann bei einem anderen Sender Karriere gemacht.
Ich meine, aber das ist ja schön, dass Sie das nochmal erzählen, weil wenn man jetzt Gottlieb mit seinem Gastbeitrag in der Zeit sieht oder auch andere Stimmen, könnte man ja den Eindruck kriegen, früher war alles besser, da war alles noch in Ordnung. Aber das war natürlich auch ein schrecklicher Parteienproporz, der da zum Teil abgebildet wurde. Und ich weiß nicht, ob Sie das beruhigt, wenn Sie uns jetzt gerade zuhören. Das kann ich Ihnen versichern. Also wenn hier Redakteursposten offen sind, da guckt keiner mehr nach einem Parteibuch. Das ist vollkommen außerhalb jeglicher Fragestellung. Das ist ja an sich eine sehr gute Weiterentwicklung. Ulrich Wickert, hier heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur.